Mal heute überschrieben mit Lähmungen überwinden. Kommt gleich drauf, was sich da dahinter tiefer verbirgt. Und ich starte mit einer Bibelstelle, die hat nicht gleich was mit der Überschrift zu tun. Da steht in Johannes 12, Vers 45, da macht Jesus eine Aussage über sich selber. Er sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und er spricht da natürlich, ihr Bibelkenner, von seinem Vater im Himmel. Ja, an anderer Stelle, im Gespräch mit Thomas und mit den Jüngern, macht er das auch noch deutlich, dass er wirklich den Vater zu 100% repräsentiert. Dass alles, was er sagt, alles, was er tut, er beim Vater hört, beim Vater sieht und dass, wenn man ihn wahrnimmt, nimmt man den Vater wahr. Also für die Leute damals hat er diesen Vater, das war sowieso eher fremd, dass man Gott als Vater, als Baba sogar, sprich ansprechen kann und dass es auch ist tatsächlich, dass man ihn zum Vater haben kann. Er war ja, sage ich mal, für das alttestamentliche Bundesvolk eher fern, mit so einem großen und tiefen Respekt verbunden, dass sie noch nicht mal gewagt haben, seinen Namen auszusprechen. Und das sollte uns, dieser Respekt und diese Ehrfurcht vor Gott, sollte uns durch diese Vaterbeziehung trotzdem nicht verloren gehen, ja, an der Stelle. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir durch Jesus den Vater kennenlernen dürfen und in eine Vaterbeziehung kommen dürfen. Vielleicht geht es euch ja auch so wie mir. Mir fällt es einiges leichter, mich mit Jesus zu identifizieren. Mich an Jesus auszurichten und Jesus für mich, ich sag mal, etwas greifbarer zu machen. Jesus war als reale Person hier auf dieser Erde. Er war für die Menschen seiner Zeit tatsächlich anfassbar und ganz real. Die haben ihn gehört mit ihren Ohren hier, haben ihn anschauen können mit ihren Augen. Und irgendwie macht das für mich einen Unterschied. Ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber das hat irgendwie was. Und nun ist ja Jesus seit über 2000 Jahren nicht mehr vor Ort. Nicht mehr hier, nicht mehr als reale Person hier. Das kann ein Problem sein, finde ich. Mit jemandem eine Beziehung zu haben, der nicht greifbar ist, den ich jetzt nicht anfassen kann, den ich nicht mal anrufen kann oder zu dem ich nicht mal hinfahren kann und ein Vier-Augen-Gespräch führen kann. Und dann hat Jesus gesagt, es ist sogar gut, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehen würde, würde der Heilige Geist, würde der Stellvertreter nicht kommen. Also er hat jemanden geschickt an seiner Stelle, eben diesen Heiligen Geist. Und er hat, während er da war, Jesus hat, während er hier war, ganz viel von seinem Vater im Himmel erzählt und wie lieb uns dieser Vater hat, wie wichtig wir ihm sind und dass er eben in diese Vater-Sohn-Tochter-Vater-Beziehung, dass wir da hineinkommen können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber jetzt ist es dieser Drei-Eine-Gott, also Jesus der eine Part, der Sohn, dann der Heilige Geist, den noch niemals jemand gesehen hat und den Vater hat auch niemand gesehen. Er ist Geist, sagt die Bibel, nicht sichtbar für unsere normalen Augen. Wisst ihr, das macht manchmal was mit mir. Dieser Heilige Geist und die große Liebe meines Vaters im Himmel ist manchmal ziemlich abstrakt für mich, ist Theorie, ist manchmal Kopfwissen. Ich weiß viel über die Bibel, weiß, was da manches drinsteht über diese Thematik, ein bisschen weiß ich, wo es ist, aber greifbar ist es nicht immer. Ja? Und dann hat das Auswirkungen auf mein Leben, hat Auswirkungen auf meinen Alltag. Diese Theorie, wenn ich sie nicht greifen kann, wirkt sich aus auf meine Beziehungen, auch auf meine Beziehung zu Jesus manchmal. Ja? Und es ist ja so, wir sind nicht unwissend in dem Punkt. In der Regel sind wir das als Christen nicht oder sollten es nicht sein. Nach einiger Zeit der Christusnachfolge sollten wir informierte Leute sein. Also wenn du deine Bibel schon ein bisschen liest und gute, ausgewogene Predigten hörst, am besten in deiner Ortsgemeinde, da weißt du, von wem das kommt, kennst die Leute. Ja? Da wissen wir, dass das so ist. Da wissen wir um diese Beziehung. Wir wissen, dass wir sie haben können. Wir wissen, dass die intensiv sein kann. Wir wissen, dass ich Tochter bin, dass ich Sohn bin, je nachdem, welchen Geschlechts du bist. Ja, du weißt, dass das da ist, dass du das haben kannst und dass du das leben kannst und dass das eigentlich Auswirkungen auf dein Leben haben sollte. Und wenn ich jetzt von mir spreche, dann merke ich trotzdem, ich brauche immer wieder Hilfe. Und ich nenne das jetzt mal so, manche Lähmungen, Schwierigkeiten in meinem Leben in diesen Punkten zu überwinden. Lähmungen unterschiedlichster Art, die sich eben auf mein Glaubensleben auswirken. Diese Dinge wirken sich auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Ich merke, wenn meine Beziehung zu Jesus, meine Beziehung zum dreieinen Gott nicht irgendwie intakt ist und intensiv ist, dann geht es mir emotional irgendwann auch nicht mehr gut. Und es kann so weit gehen, dass es sich auf mein körperliches Befinden auswirkt. Ja? Um aber da hineinzukommen, sagt Jesus, sagt uns die Bibel, dass es zwingend notwendig ist, mit diesem Stellvertreter, mit dem Heiligen Geist, wo Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, dass der kommt. Mit dem müsst ihr lernen zu leben, mit dem müsst ihr lernen zu reden und Beziehung zu leben. Die Bibel sagt, wir sollen von ihm erfüllt sein, überfließend. Ströme lebendigen Wassers sollen von uns fließen. Das sind alles so Bilder, die Bibel gebraucht, um zu beschreiben, dass es wichtig ist, dass der Heilige Geist in der Fülle, die er anbietet, da ist bei uns. Die Bibel sagt, wir sollten lernen, auf seine Stimme, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Uns von ihm leiten zu lassen. Wir sollten bereit sein, ihm zu gehorchen. Das, was er uns aufzeigt, das, wenn wir die Bibel lesen, was er uns da groß und lebendig macht, darauf zu hören und das versuchen umzusetzen. Und dann kommt das, der Heilige Geist, er alleine ist es, der uns bestätigt, dass wir tatsächlich in dieser Beziehung sind, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sind. Das kann nur er. Das können wir uns nicht selber geben. Du kannst dir das Wissen darüber aneignen. Ja, du kannst das lesen, du kannst das auswendig wissen. Aber dass das in deinem Herzen ankommt, dass du ein Kind Gottes bist, das wirkt der Heilige Geist übernatürlich. Römer 8, Vers 16 steht, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Hey Leute, es ist mega wichtig, dass wir uns an der Stelle vom Heiligen Geist mit innerer Gewissheit beschenken lassen, falls das noch nicht der Fall ist. Leute, wir brauchen dringend diese innere Gewissheit der Kindschaft. Das ist eins der wichtigsten Fundamente, die du als Christ haben kannst und haben solltest. Wir benötigen dringend diese bedingungslose Annahme unseres Vaters und die hundertprozentige Liebe unseres Papas im Himmel. Wir brauchen das als Menschen. Und je nachdem, wie du das selber erlebt hast als Kind, dein Vater und so weiter, kann das mehr oder weniger deformiert sein, bis dahin, dass dir das gänzlich fehlt, dass dir ein gesundes Vaterbild tatsächlich fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, sich vom Heiligen Geist an dieser Stelle wirklich beschenken zu lassen, ausrichten zu lassen, dieses Fundament sich geben zu lassen. Leute, das ist unsere erste und wichtigste Bestimmung als Menschen, dass du ein Sohn oder eine Tochter des himmlischen Vaters bist. Wenn du das nicht hast, wenn dieses Fundament nicht fest und stabil in dir angelegt ist, wenn du da immer wieder mit Zweifeln zu kämpfen hast, dir das abhanden kommt, du ein Problem hast mit dem himmlischen Papa, dann sind Lähmungen, sind Schwierigkeiten regelrecht vorausprogrammiert in all den Bereichen, die ich genannt habe. Aus dieser gesunden Kindschaft heraus, aus dieser bedingungslosen Zugehörigkeit zur Familie Gottes, Gott hat dich adoptiert, da wächst eine gesunde, natürliche und stabile Identität heraus Und aus der heraus kannst du das Leben gestalten. Mit all den Höhen und Tiefen. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, von dieser Instanz, von diesem Vater im Himmel, ist es anders, mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Ist es anders, mit menschlicher Ablehnung umzugehen. Ja? Weil du weißt, da ist einer, der liebt mich bedingungslos, auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich mal nicht funktioniere, auch wenn ich mal nicht die Leistung bringe, die von mir außen herum gefordert wird. Er liebt mich trotzdem, bedingungslos, obwohl er mich kennt. Ich glaube, das singen wir heute auch noch. Habt ihr das irgendwo gehört? Ja? Mal gucken, wo ich hängen geblieben bin. Lasst euch sagen, unser Gott, unser Vater im Himmel, ist ein liebender Vater. Wirklich. Und er will das Allerbeste für jedes seiner Kinder. Für jedes seiner Kinder. Macht da keinen Unterschied. Und aus meiner Warte heraus, das muss ich auch sagen, ich weiß, dass ich sein Sohn bin. Aber ich merke auch, ich verstehe meinen Vater nicht immer und nicht überall. Ist de facto so. Die Bibel sagt das, seine Gedanken sind manchmal einfach anders wie meine. Ja? Ich kann so manchmal nicht begreifen, wie und warum dieses oder jenes, wo ich gerade drinstecke oder durch muss, für mich am allerbesten sein soll. Kann es manchmal nicht einordnen. Da diskutiere ich auch manchmal mit ihm. Manchmal jammere ich ihm die Ohren voll. Und manchmal habe ich ihm auch schon lautstark wissen lassen, wie es mir damit gerade geht. Und ich bin so froh, dass er das aushält, dass er mich aushält. Dass er so genial langmütig ist. Und dass er immer mit mir weitergeht. Dass er mich nicht fallen lässt. Und auch dich lässt er nicht fallen. Er gibt uns nicht auf. Er will seine Pläne mit uns zur Erfüllung bringen. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Und er ist besser wie alle Wünsche und Träume, die du hast, die wir haben. Ja? Und sein erster Plan ist, dass er uns seinem Sohn, Jesus Christus, irgendwie immer ähnlicher machen will. Leute, Jesus ist sozusagen der Prototyp eines genialen, liebevollen, perfekten Menschen, oder? Ist doch so. Was er da gelebt hat, solange wie er hier war, wenn wir uns davon immer wieder was abschneiden, dann wird es besser. Dann wird es mit uns besser und wird mit dieser Welt besser, sprich mit unserem Umfeld, mit unseren Familien und wo auch immer wir uns bewegen. Ein bisschen mehr von Jesus. Und das will der Vater. Und das sollte auch unser aller Hauptziel sein, dass wir uns mit allem und an allem in jedem Bereich an Jesus orientieren. Ganz egal, um was es geht, Leute. Ganz egal, was unser Gott von uns verlangt. Und egal auch, welche Umstände er gebraucht und Menschen, die er gebraucht, um uns zu verändern. Seine Motivation hierfür ist immer Liebe zu dir. Liebe zu seinem Kind. Du bist ihm kostbarer als alles andere, was er geschaffen hat. Es ist so wahr. Und lass dir sagen, wenn du heute Gottes Stimme in der Botschaft, in der Predigt jetzt weiter heraushörst, wenn er dich anspricht, und ich glaube, dass er dich anspricht, er dich vielleicht tröstet in dem, wo du gerade bist. Vielleicht spricht er liebevoll ermahnend zu dir. Er sagt dir, wo er dich korrigieren will. Er zeigt dir auf, wo es Veränderung braucht. Egal, was es ist heute Morgen und auch in Zukunft, wenn er mit dir spricht, denk doch bitte an seine Liebe für dich und entscheide dich schon im Vorfeld, seinen Willen zu deinem zu machen. Vater, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Beten wir im Vaterunser. Und es braucht ein kindliches Vertrauen zum Papa im Himmel, um das machen zu können, um ihm gehorchen zu können in allen Dingen. Überwinde all die Hindernisse in deinem Leben und jegliche Lähmung, mit seiner Hilfe, mit der Hilfe des Unterstützers, des Heiligen Geistes, des Stellvertreters, mit Heiligem Geist und mit göttlichem Mut Lähmungen überwinden. Leute, die Bibel zeigt uns auch, wie das gehen kann. Das ist nicht einfach nur vom grünen Tisch her geredet. Wir können tatsächlich auch von den Menschen in der Bibel lernen. Wir können voneinander jetzt lernen, aber auch von den Menschen in der Bibel lernen, wie sie mit Gott unterwegs waren. Und die genialsten Biografien, ganz viele davon stehen im Alten Bund, finde ich. Wenn wir Israel anschauen, wenn wir die Juden anschauen, wie Gott mit ihnen Geschichte geschrieben hat, ich finde das genial. Und lasst euch nicht dazu verleiten, mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, was haben die da gemacht? Das hätte ich anders hingekriegt. Glaubt mir, wir hätten es nicht besser gemacht an der Stelle. Aber jetzt können wir lesen, wie die es gemacht haben und können sagen, okay, Herr, hilf mir, dass ich nicht dieselben Fehler machen muss. Dass ich da nicht auch durch muss. Dass ich nicht auch Ehrenrunden in der Wüste drehen muss. Ja, dass ich es hinkriege, vielleicht schon beim ersten Mal dir zu gehorchen. Schaut euch vielleicht ein bisschen mal wieder einen Rückblick, dass wir uns das mal wieder herholen, wie Gott mit den Juden, wie er gestattet ist mit ihnen. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, er nennt sich heute noch so, ja, identifiziert sich mit diesem Volk. Und dann waren die über 400 Jahre in der Knechtschaft in Ägypten und ca. 1500 vor Christus schickt Gott einen Retter, schickt er Mose. Ja? Und Mose ist so ein Typus auf Jesus hin. Da sind manche Parallelen bei ihm zu sehen. Wenn, da könntest du mehrere Predigten draus machen. Aber Mose kommt, lässt sich, nachdem er manche Ausrede hatte und Gott ihn dann doch überzeugen konnte, er lässt sich hinschicken. Zu diesem Volk, zu seinem Volk. Und dann braucht es 10 Machterweise Gottes, damit dieser Despot, dieser Herrscher dort in die Knie gezwungen werden konnte. Und ihr müsst euch immer vor Augen halten, die Ägypter haben das natürlich auch gesehen, aber die Israeliten haben das ja, um sie geht es ja hauptsächlich, mit ihren Augen gesehen, was Gott da für sie gemacht hat. Wie er durch diese Plagen, diese 10 Plagen, die Ägypter in die Knie gezwungen hat. Und dann ist es soweit. Der Pharao muss sie ziehen lassen, muss sie gehen lassen und muss sie noch beschenken. Die Ägypter beschenken sie mit Gold und Silber und alles Mögliche für die Reise. Und was macht dann Gott? Er schenkt ihnen ein Navi. Und nicht, stellt euch vor, da wäre einer mit einer Landkarte vorne hergelaufen oder mit einem Tablet. Bei einem Volk von 1 Million, 1,5 Millionen, das hat nie funktioniert. Ja? Die modernste Technik wäre da wahrscheinlich überfordert gewesen. Und Gott macht Folgendes, er schenkt eine riesige Wolkensäule. Stellt euch das bitte mal bildlich vor. Am Tag diese Wolkensäule, dieses riesige Volk, ich weiß nicht, was für Fläche das ausgefüllt hat. 1,5 Millionen Menschen muss riesig gewesen sein. Und dann sehen die alle diese Wolkensäule da vorne. Und Mose hat sie informiert, wenn die sich erhebt, dann ist es Zeit aufzubrechen. Und in die Richtung, in die die Wolkensäule geht, uns das Navi führt, da gehen wir hinterher. Gott wollte auf keinen Fall, dass sie sich verirren. Und noch krasser, nachts brennt das Ding. Stellt euch das mal vor. Das war, ich weiß nicht, wie weit außen herum zu sehen. Und das hatte auch Auswirkungen auf die Völker außen herum, was die da gesehen haben. Ja? Und dann kommen die ans Meer, ans Rote Meer. Und Gott vernichtet die Armee des Pharaos, den Pharao dazu. Sie können das alles sehen. Sie gehen trockenes Fußes hindurch. Und Gott ertränkt die Ägypter da drin. Sie sehen das alles. Und wir können dann nachlesen, wir können das jetzt lesen. Alle Völker, die davon hörten und die das mitbekamen und sahen, hatten riesige Angst vor Israel und vor ihrem Gott. Ja, nur die Israeliten haben es nicht gecheckt, leider. Die haben das nicht gleich kapiert. Einschließlich der Kanaaniter, einschließlich des Volkes, das in dem Land gelebt hat, in das er sie hineinführen wollte. Auch die hatten die Hosen gestrichen voll. Auch die Riesen, vor denen sie solche Angst hatten, die Israeliten. 2. Mose 15, 15 steht, dass alle Bewohner Kanaans wurden feige. Ja? Also es hat nicht gestimmt, dass sie nicht hinaufziehen können, dass dieses Volk zu stark für sie wäre. Alle Hediter und auch sonstigen Hediter, und die es da so gibt in der Bibel, hatten Angst vor diesem Volk und ihrem Gott. Was war das Problem von den Israeliten? Sie glaubten Lügen. Böse Gerüchte kamen auf im Volk über dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, das Gott für sie vorbereitet hatte, ihr Vater für sie bereitet hatte. Ja? Und was ist passiert? Sie wurden dadurch wie gelähmt, berichtet die Bibel. Sie waren nicht fähig, den Plan Gottes für ihr Leben zu erfüllen. Die Angst und diese Lügen, denen sie glaubten, hat sie gehindert. Und wir wissen natürlich, trotz all der übernatürlichen Versorgung, trotz all der Wunder, die ihr Gott für sie vor ihren Augen getan hatte, waren sie immer wieder unzufrieden mit dem, was sie hatten. Immer wieder. Immer wieder kam heraus, dass sie ihm nicht vertrauten. Sie murrten immer wieder. Und das hat ja schon in Ägypten angefangen. Wenn wir noch mal kurz zurückblenden, Mose kam zu den Führern des Volkes Israel und hat gesagt, hey, unser Gott hat mich geschickt. Ihr kennt ihn vielleicht nur noch vom Hörensagen, aber es gibt ihn immer noch und er hat euch gehört, hat euer Jammern gehört und ich soll euch hier rausführen. Und dann mit dem Stab und so weiter, er konnte sie überzeugen, der zu Schlange wurde, ihr, vielleicht kennt ihr die Geschichte oder lest sie mal wieder nach. Ja? Und sie haben gesagt, okay, also dann machen wir das so. Und Mose ist zum Pharao gegangen und was ist passiert? Hat er sie sofort gehen lassen? Nein, es ist erst mal schlimmer geworden. Die Situation hat sich verschlechtert. Ja, und zwar massiv. Sie mussten jetzt dieselbe Anzahl Ziegel brennen. Also ihre Arbeit wurde ihnen schwerer gemacht. Sie mussten das Material selber besorgen und so weiter. Könnt ihr nachlesen. Ja. Und die Frage ist, auch bei uns, wir müssen ja das immer versuchen rüberzuholen, zu adaptieren in unsere Situation. Vielleicht kennst du das. Du hast deine Bibel gelesen und siehst, was Gott alles für dich hat und die Verheißungen. Und es ist für dich gebetet worden und yes, jetzt geht's raus, wird besser. Du wirst heil werden, du wirst frei werden. Und auf einmal merkst du, da entwickelt sich manches in die falsche Richtung. Vielleicht steckst du gerade in so einer Phase, wo du glaubensvoll gebetet hast und Zusagen bekommen hast und es geht noch nicht in die richtige Richtung. Und ich kann dir nur sagen, mach nicht denselben Fehler wie die Israeliten. Nochmal, deswegen sind diese Geschichten aufgeschrieben, dass wir lernen können. Für sie sah es mehrfach so aus, als ob es in die falsche Richtung ging. Die kamen an das Rote Meer und es war noch nicht trocken. Und sie hatten keine Boote dabei. Kinder, Alte, Karren, keine Ahnung, was sie alles hatten. 1,5 Millionen Menschen. Und da haben sie gesagt, hier geht's nicht weiter. Und haben sich rumgedreht. Und wer war hinter ihnen? Der Pharao mit seiner großen Armee kam angerauscht, um sie alle zu töten. Ausweglos sah es aus. Eine Sackgasse, kein Entkommen. Der Feind steht am einzigen Ausgang. Wisst ihr was? Manchmal führt uns Gott in solche Unmöglichkeiten, weil seine Möglichkeiten dann anfangen, wenn wir am Ende sind. Das sind Chancen für Gott, uns zu zeigen, wie groß er ist und wie lieb er uns hat. Lasst uns nicht den Fehler machen wie das Volk hier damals. Sie wollten zurück nach Ägypten. Für was steht Ägypten nochmal? Knechtschaft, Sklaverei, Mord und Ausbeutung, Angst und Unterdrückung, Zwänge und Sorgen über Sorgen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Kam dir der Gedanke schon mal? vielleicht ist es doch einfacher ohne Jesus. Mein altes Leben war doch auch nicht so schlecht. Konnte ich machen, was ich wollte, Sonntag früh ausschlafen, hab keinen Zehnten zahlen müssen, keinen Dienst machen müssen. Kennst du solche Gedanken? War es nicht leichter ohne Jesus? Was haben die gedacht? Leichter ohne mein Gott. Sie wollten zurück ins alte Leben und das nicht nur einmal. Und das hat sie regelrecht in eine Starre gebracht, in einen Umstand, wo sie gelähmt waren, das Gute, das Gott ihnen zugesagt hat, nicht mehr sehen konnten. Und diese Starre, diese Lähmung hat in eine Unzufriedenheit geführt und das hat sich ausgewirkt, indem dass sie das dann auch rausgelassen haben und gemurrt haben. Untereinander sich alles schlecht geredet haben, die Leiterschaft schlecht geredet haben, Mose und Aaron, ganz schlimm. Das war so der Buffer zwischen der Gemeinde, der alttestamentlichen Gemeinde und Gott war die Leiterschaft, ist es heute oft auch. Die kriegen so manches ab. Hier auch Mose und Aaron, an denen hat sich's gerieben zuallererst mal. Ja, da gab es dann bitteres Wasser in Mara, ihre Reaktion, Mose, was soll man trinken? Kümmer dich mal. Nahrungsengpass in der Wüste Sin. Die ganze Gemeinde murrte wieder Mose und Aaron in der Wüste. Dann wieder Probleme mit dem Wasser in Refidim. Es dürstete sie nach Wasser und wieder gingen sie Mose und Aaron an. Hier dann gehen sie so weit, dass sie sagen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Du bist schuld. Dann steht ihnen das göttliche Manna bis hier. Manna, Igitt, wir wollen was Anständiges zu essen. Fleisch wäre super, Mose. Ja? Unzufriedenheit hinten und vorne im Volk. Und das Ganze findet dann einen ganz traurigen Höhepunkt. In 4. Mose 14 können wir das nachlesen. Jetzt gehen sie Mose und Aaron richtig heftig an. Wir können nachlesen, dass sie den 10 Kundschaftern, 10 von 12, und deren falsche Einschätzung über die Bewohner und über das Land mehr vertrauen als ihrem großartigen Gott. Ich will uns diese Passage mal kurz vorlesen, diese paar Verse hier, dass wir das nochmal reflektieren können für uns auch. Und es geht wieder, die ganze Gemeinde erhob ihre Stimme und sie schrien und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land? Jetzt ist es der Herr, es ist nicht mehr Mose, jetzt gehen sie Gott direkt an. Hat dann auch Folgen. Dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden. Und sie sprachen zueinander. Leute, und das ist ganz gefährlich, was hier passiert. Sie reden nicht mit Gott, sie reden untereinander. Ja, sie reden auch nicht mehr mit ihren Leitern. Jetzt geht's los, dass hinter dem Rücken von Gott und hinter dem Rücken der Leiter geredet wird. Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Das war ihr Plan. Nichts mehr verheißenes Land. Zurück in die Knechtschaft. Als Mose und Aaron das hören, fielen sie auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Ein Ausdruck dafür, wie tief sie das im Herzen getroffen hat, weil sie gewusst haben, Gott will das Gute für sie haben. Ja, und warum sie das nicht sehen können. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde. Sie wollten sie jetzt beruhigen und wollten das Ruder nochmal rumreißen. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ein Bild dafür, dass es ganz einfach sein wird, weil unser Gott uns helfen wird. Wie wenn es ein Stückchen Brot ist. Ja? Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, los, lasst uns hinaufziehen, wir nehmen es jetzt ein. Haben sie das gesagt? Auch leider nicht, ich hätte es mir gewünscht, dass sie es sagen. Wisst ihr, was ihre Antwort war? Auf dieses Plädoyer von den beiden, auf das, dass sie das Ruder rumreißen wollten, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Und wie gesagt, sie haben Gott jetzt persönlich angegriffen und das hat ihn richtig getroffen, glaube ich. Es brachte ihn so auf die Palme, dass er Folgendes gesagt hat. Und dass er auch persönlich erschienen ist. Es hat sich sehen lassen. Die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und er hat gar nicht mit ihnen mehr gesprochen. Er hat zu Mose gesagt, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Und er hat Mose angeboten, sie alle zu vernichten. Ist heftig, ist auch unser Gott. Bei aller Liebe des Vaters, bei aller Freundlichkeit, bei aller Barmherzigkeit, bei aller Langmut, bei aller Geduld, die er mit uns hat, findet auch das irgendwann mal bei Gott ein Ende. Lass uns das nicht vergessen. Bei aller Freundlichkeit, wie gesagt, und bei aller Kumpelhaftigkeit manchmal, sollten wir nicht vergessen, wir haben es mit dem heiligen, ehrfurchtsgebietenden Gott zu tun. Ja? Und da müssen wir uns doch mal fragen lassen, wie sieht es aktuell bei dir und bei mir aus? Sind wir zufrieden mit der Führung unseres Gottes in unserem Leben? Blickst du vertrauensvoll nach vorne, weil du deinen Gott kennst, weil du ihm kindlich und bedingungslos vertraust? Oder haben sich in deinem Leben, in deinem Denken schon Zweifel breit gemacht? Glaubst du irgendwelchen Lügen, irgendwelchen Gerüchten, irgendwelchen Dingen, die nicht mit dem Wort Gottes konform sind? Und hast du schon angefangen, mit Dritten darüber zu sprechen? Stehst du vielleicht schon wie gelähmt in irgendeiner Sackgasse und klagst sogar deinen Gott an? Ich mache einen kleinen Schwenk ins Neue Testament. Jesus spricht in Matthäus 11, Abvers 16. Hier beurteilt er seine Zeitgenossen, die Menschen seiner Zeit. Vielleicht hat uns das was zu sagen. Er sagt, wie soll ich die Menschen von heute beschreiben? Sie sind wie spielende Kinder auf der Straße, die ihren Freunden zurufen. Wir haben Hochzeitslieder gespielt, ihr habt nicht getanzt. Dann haben wir Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Was will Jesus da sagen? Ich denke, er will uns mitteilen, egal was ich mache, irgendwie kann ich euch nicht zufriedenstellen. Ja? Ich habe euch doch gesagt, dass ich das Allerbeste für euch will. Dass ich euch ans Ziel zu mir nach Hause holen will, dass ich vorausgegangen bin, euch eine Wohnung bereitet habe, dass ich alles bezahlt habe, damit ihr das Leben hier und jetzt schon in Fülle haben könnt, mit Höhen und Tiefen. Ja, ist noch nicht, das Leben hier ist nicht perfekt, ganz klar. Aber ich will nicht, dass ihr am Leben verzagt. Ich will euch weiterentwickeln, ich will euch wachsen sehen, ich will Frucht in euren Leben sehen. Und ihr seid wie spielende Kinder. Kann uns nur zurufen, dass wir nicht zulassen, dass uns irgendetwas lähmt in unserem Leben. Dass uns irgendetwas davon abhält, Gottes gute Pläne für unser Leben zu entdecken und sie auszuführen mit seiner Hilfe, mit Heiligem Geist und mit göttlichem Mut, jegliche Lähmungen zu überwinden. Und Gott fragt uns heute Morgen, ob wir das wollen als seine Kinder. Und zum Abschluss zeigt er uns einen Schlüssel. Und den sehen wir damals schon bei diesen paar Leutchen. Herausgegriffen wird der Kaleb. Über den wird diese Aussage speziell getroffen, aber das gilt natürlich auch für den Mose, für den Josua. Ja, er sagt in 4. Mose 14, Vers 24, er ist echt ein Schlüsselvers, Leute, für uns auch heute. 4. Mose 14, 24. Da sind zwei Schlüssel mindestens drin. Nur meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist. Zwei Schlüssel. Ein anderer Geist hat in Kaleb gelebt, mit dem hat er sich füllen lassen. Und er hat ihm geholfen, Gott treu nachzufolgen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Gottes Perspektive immer wieder zu bekommen, Gottes Blick für die Situation, für das Land, für das Verheißene, für die Zusagen zu bekommen. Und dann sagt Gott, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Verheißung. Gott will uns segnen. Gott will uns Gutes tun. Gott will uns nach Hause holen. Und die Frage ist an der Stelle für uns heute Morgen, bevor wir jetzt ins Abendmahl gehen, darf uns Jesus erfüllen mit genau diesem anderen, mit dem Heiligen Geist? Und es liegt an uns, reinzuhorchen, reinzuschauen in unsere Herzen, Platz zu machen und auch dem Geist Gottes zu erlauben, wegzunehmen, was ihn hindert, uns aufzufüllen, uns zu erfüllen. Darf er uns denn überhaupt noch zeigen, was denn da vielleicht für Blockaden, für Dinge, für Lähmungen, für Lügen, für Gerüchte, die sich breit gemacht haben in unserem Denken sind? Darf er das noch machen? Wir gehen jetzt ins Abendmahl. Dürft euch gerne schon auf den Weg machen, liebes Lobpreisteam. Und du kannst deinem König Jesus, deinem dreieinen Gott, deinem Baba im Himmel, dem Heiligen Geist, ganz persönlich jetzt in dieser Zeit Antwort geben. Du darfst ihm deine Zweifel sagen, deine Ängste, dein Versagen, deine Sünde nennen und Vergebung bei ihm dir abholen. Denn es gilt nach wie vor, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns und wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Und du kannst schon in der nächsten Sekunde neu durchstarten mit deinem Gott. Neu in den Sonntag hinein, in den Restsonntag, in die neue Woche. Kannst neu mit der Hilfe, mit der Kraft, mit der Weisheit des Heiligen Geistes durchstarten. Kannst Gott bitten, dir zu helfen, seinen Willen für dein Leben umzusetzen. Er wird es tun, glaub mir, auf seine ganz spezielle Art und Weise für dich, in seiner speziellen Zeit, die er da geplant hat und festgesetzt hat. Letzte Bibelstelle, die das nochmal deutlich macht, 5. Mose 28, die Verse 1 bis 3. Verheißung Gottes mit den Bedingungen, die er daran knüpft. Wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, indem du auf alle seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achtest und sie hältst, wird dich der Herr, dein Gott, über alle Völker der Erde erheben. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen. Wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, gesegnet bist du in der Stadt, gesegnet bist du auf dem Land. Und ich würde da hinten ranhängen und ergänzend, und ich glaube, das ist legitim, sagen, gesegnet bist du dann in deiner Schule, gesegnet bist du auf deinem Arbeitsplatz, gesegnet bist du in deiner Familie, gesegnet bist du in deiner Freizeit, gesegnet bist du in deinen Beziehungen, gesegnet bist du, wenn du in Urlaub fährst und wenn du wieder heimkommst. Egal wo du bist, du wirst gesegnet sein. Amen. Halleluja.